Lieber Sven, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer wirklich allerersten Post-ITB-Folge. Wir haben zwar jetzt schon irgendwie das dritte Jahr Podcast hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer. Oh,
Anja!
jawohl, aber es gab keine ITB, zumindest keine Präsenz-ITB, seit es diesen Podcast gibt. Und ja, wir haben sie hinter uns, die allererste ITB. Und was man so ein bisschen vergessen hat, ist, dass man auf der ITB sich auch mal leicht irgendeine Erkältung einfängt. Und ja, hier sind wir. Du bist erkältet, ich bin erkältet. Eigentlich alle, mit denen wir irgendwie geredet haben, haben sich irgendwie einen Schnupfen eingefangen. Das gehört aber auch irgendwie dazu.
Ja, bei mir im Team sind 80% der Leute gerade erkältet. Ich habe mir in meinem Kopf ausgemalt, was wäre passiert, wenn die ITB 2020 nicht abgesagt worden wäre und wenn es wirklich durchgeführt hätte, was das für ein tolles Spreader-Event gewesen wäre. Weil man hat es ja wirklich vergessen, ne? Nach der ITB ist man einfach erstmal eine Woche eh platt und einfach krank.
Ja, wir haben uns alle so auf die ITB gefreut. Man hat irgendwie verdrängt, dass das so das Standard-ITB-Gefühl ist, ne, in der Woche danach. Man ist einfach irgendwie auf maximal 70% seiner Energie und viele Leute, wie gesagt, holen sich dort eine Erkältung, stecken sich dort mit Atemwegserkrankungen an und ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, Corona-mäßig in dem Jahr erstmal ein ziemlicher Super-GAU gewesen. Also im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer und hätte man auch ein bisschen früher absagen können, wahrscheinlich 2020. Also am Freitag wurde abgesagt, dass die ITB am Dienstag nicht eröffnen wird. Also etwas eng gestrickt das Ganze. Aber so, hier sind wir. Sven, wie war deine ITB?
Toll. Also wirklich, viel besser als erwartet. Ich bin mit wenig Erwartungen dahin gefahren. Man dachte wirklich tatsächlich, ja, vielleicht wird es auch die letzte ITB sein. Bin mal gespannt, was passiert. Und der Dienstag fing ja auch ein bisschen träge an, muss man sagen. Der Dienstagvormittag war noch nicht ganz so viel los und man fragte sich echt, okay, wenn es jetzt das ist, dann ist es tatsächlich ein bisschen zu wenig.
Tatsächlich, lass mich dich kurz unterbrechen, weil es war erstaunt, wie schnell man irgendwie am Südeingang, also am Haupteingang dort unten, aufs Messegelände kam. Früher, erst, da musste man wirklich lange anstehen, um da reinzukommen. Diesmal einfach durchgelatscht. Das ging sehr, sehr schnell. Da war ich schon ein bisschen scared, gedacht, so, was stimmt hier nicht?
Ja,
Das
genau.
geht aber
Also, das war
schnell.
alles so, ne? Und wir wollten fast schon unser finales Urteil am Dienstagmittag fällen. Aber dann merkte man wirklich so, nee, jetzt, die Hallen werden voll. Es kommen mehr Leute an dem Stand, oder die man in den Gängen findet und sieht, wo man sich freut, die mal wiederzusehen und zu sagen, hey, geil, dass du hier bist, mal später irgendwo treffen, eine Happy Hour oder sonst irgendwas. Und der Mittwoch war gerammelt voll. Also
Ja.
Mittwoch war für mich so der Haupttag von den Personen, die da waren. Gut, Donnerstag war dann tatsächlich ein bisschen leerer, auch sehr deutlich leerer als der ITB Freitag noch vor der Pandemie. Aber ich finde, der Dienstag und der Mittwoch hat ja alles gerettet und das war toll. Es war toll, es war schön, super die Leute wiederzusehen, super Netzwerk. Es fand ein bisschen mehr auf der Messe statt, auf dem Messegelände statt. Nicht so viel in der Stadt, wie ich fand. Also es gab weniger Abendevents. Aber ich denke auch, da waren alle so ein bisschen vorsichtiger und könnte mir aber vorstellen, jetzt wo man weiß, dass die Leute doch kommen, dass auch in den nächsten Jahren wieder mehr Abendevents waren. Es war ja auch eine Premiere und da deine Frage vielleicht oder die Frage an dich. Es war ja zum ersten Mal keine B2C-Tage. Wie fandest du das, dass es jetzt wirklich komprimiert auf 3 Tage war?
Also, es war natürlich auch kleiner, muss man dazu sagen. Es war kürzer, 3 Tage statt 5, also früher 3 Tage plus 3 Tage Fachmesse plus 2 Besuchertage, ne, für den Endverbraucher. Dieses Mal, ne, das wird ja auch so bleiben, nur Fachbesucher. Und es war natürlich auch kleiner. Nicht alle Hallen waren auf, sehr komprimiert. Man hat schon gemerkt, dass es geschrumpft ist als Event, und hat sich schon bemerkbar gemacht. Ich glaube, wir werden auch noch eine Konsolidierung der ITB sehen. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die ITB zu ihrer alten Größe zurückfinden wird. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht, aber ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, es wird sich konsolidieren, vielleicht wird es noch ein bisschen kleiner werden. Aber vielleicht ist es auch ganz gut und ganz gesund, dass man ein bisschen fokussiert. Die Stimmung war auf jeden Fall gut, kann man sagen. War eine sehr aufgeregte Stimmung im Vorfeld. Und natürlich das Netzwerken ist so wichtig. Vieles kann man tatsächlich per Zoom, Teams oder Skype oder sonst viel machen. Aber natürlich sind die persönlichen Kontakte, das Vertrauen, das man zu Partnern aufbaut, das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, alle, die dort waren, auch wirklich für Business da waren und nicht halt für Podcast, ne, sind sich, glaube ich, einig, dass dieses Vertrauenselement immer noch sehr wichtig ist. Und dass sich DMCs mit Veranstaltern treffen können, dass sich die Fachpresse dort mit ihren Partnern austauscht. Also es gibt da ganz ganz viele Vernetzungen und ich glaube, für diesen persönlichen Aspekt ist das immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Was die Länge der ETB angeht, die Besuchertage, die letzten beiden Tage waren für mich auch in der Vergangenheit, in den vielen Jahren, die ich auf der ETB war, nicht mehr so wichtig. Ich bin in der Regel dann am Samstag auch gefahren. Was ich tatsächlich aber ein bisschen schade finde, ist einfach, dass aufgrund dieser geballten drei Tage, so die Zeit zum Bummeln und auch mal ab vom Rand, vom Wegesrand mal zu schauen, was sich da so tut, das habe ich nicht so genutzt. Ne? Ich hatte schon viele Termine, man ist viel rumgelaufen, was auch alles gut und richtig ist. Das ist ja auch Teil der ETB. Aber dass man am letzten Tag noch ein bisschen Raum nach hinten hat, ein bisschen bummelt, ein bisschen guckt, was sich noch tut, noch mal neue Sachen entdeckt und sich inspirieren lässt, das kommt natürlich in diesen komprimierten drei Tagen vielleicht etwas kürzer als vorher. Das ist so mein grobes Fazit. Also ich bin schon optimistisch, was die ETB angeht, aber ich glaube, eine Konsolidierung wird stattfinden. Aber vielleicht ist das auch gut und richtig, dass man sich wirklich auf das fokussiert, worauf es ankommt. Dass das Netzwerken, Vertrauen aufbauen, über die Geschäfte redet und das Ganze, wie gesagt, etwas kompakter in drei Tage und insgesamt eine sehr runde Sache.
Ja, was wirklich auffiel, ist, dass viele Stände und auch bei der Werbung, die ja rund um die ETB um dem Messegelände stattfindet, kam es einem so vor, dass einige immer noch auf Endverbraucher ausgerichtet sind. Dass es nicht nur um B2B geht, sondern dass man tatsächlich auch zeigen möchte, was man hat und möglichst auf verschiedene Art und Weise und so einen Wow-Stand auch errichtet hat. Wenn ich da gerade an so ein paar europäische oder an die ersten fünf Hallen denke, ne, man wollte sich repräsentieren, aber das kennt man ja eher eigentlich von B2C-Messen, wo man Leute an den Stand holen möchte. Ich glaube, wenn es weiterhin bei der B2B-Messe bleibt, die ich auch sehr befürworte. Samstag und Sonntag war für mich auch nicht immer so interessant. Könnte ich mir noch vorstellen, dass dieser Standgigantismus, nennen wir es mal so, tatsächlich noch so ein bisschen abnimmt und dass dadurch auch weniger Fläche gebraucht wird für die ITB. Was dann wiederum bedeutet, man muss nicht mehr durch 27 Hallen laufen oder durch, es waren dieses Jahr, glaube ich, 20 Hallen, die geöffnet waren, was ja auch nicht ganz so verkehrt ist.
Ja, ich glaube, jeder, der einen Schrittzähler hat, der wird schon irgendwie ganz gut geguckt haben auf seine 20.000, 25.000 Schritte irgendwie am Tag, die man da auf so einer ETB locker hinlegt. Also ja, da kommt schon was zusammen. Das ist schon gut anstrengend. Wie gesagt, man ist hinterher ein bisschen platt und ein bisschen geschwächt. Also wenn man so eine Bewegung nicht täglich gewohnt ist, dann kommt da gut was zusammen. Aber insgesamt, glaube ich, eine runde Sache, ein gutes Fazit und einfach schön, ganz viele Leute wiederzusehen und natürlich auch neue Leute kennenzulernen.
Ja, es hat sich definitiv gelohnt und ich würde es genauso wieder machen.
Werbung. Lieber Sven, wir haben jetzt schon einige Male über Kolumbien geredet, dein Lieblingsland in Südamerika, aber auf diesem Wege heute hier einmal ganz offiziell die Seite, die heißt Columbia. travel.de. Dort kann man alles, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, zum Thema Kolumbien einmal reüssieren, einmal gucken und da sind ganz tolle Bilder, tolle Beiträge zur Reiseplanung. Was immer man auch in Kolumbien sehen kann, gibt es dort auch zu sehen, ist dort vorgestellt. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Columbia.travel.de. Sven.
Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht auf diese Seite zu gehen und nicht nach Kolumbien zu reisen, denn noch nie war es so einfach, nach Kolumbien zu reisen. Es gibt so viele Flugverbindungen. Man kann direkt von Deutschland aus fliegen. Man kann über jeden europäischen Flughafen fliegen, der Hauptstädte. Paris, Amsterdam, oben natürlich mit Madrid, Barcelona, London. Es gibt so viele Verbindungen. Man kann nach Bogota, man kann nach Medellin direkt, man kann nach Cartagena direkt. Man muss einfach dieses Jahr nach Kolumbien reisen. Vor allem der ITB-Auftritt und der sehr, sehr, sehr gute Kaffee hat mich dazu geführt, jetzt endlich auch mal die Kaffeeregion dieses Jahr zu besuchen.
Ja, Sven. Kommst du mit? Ich bin dabei und ich werde garantiert vorher auf die Seite von Kolumbien gehen. Columbia, ne? Columbia.travel/de. Dort sind alle Informationen zu finden. Ich finde die Seite sehr gut. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und ja, Sven, ich bin dabei. Kolumbien, here we come.
Wie viele Wochen hast du für uns geplant?
Boah, naja, ich glaube 2 Wochen sind gut.
Zwei Wochen hört sich gut an. Ja, sehr gut. Freue mich drauf.
Los geht's.
Auf nach Kolumbien.
Werbung.
Ja, ich finde, wir haben jetzt aber genug über die ETB geredet. Wir haben genug über die ETB geredet, lieber Andi.
Du hast genug über die ETB geredet. Ich kann gar nicht genug davon reden. Ne? Ich rede jetzt irgendwie eine Woche später immer noch von der ETB. Aber nein, natürlich hast du vollkommen recht.
Wir lassen jetzt andere Leute auf der ETB zu Wort kommen. Denn wir haben ja uns ein paar Länder rausgepickt, die wir ganz interessant fanden. ne, einen schönen Überblick. Natürlich ist auch wieder Kolumbien mit dabei, weil einfach tolles Land. Die haben wir interviewt auf der Messe. Ihr werdet es vielleicht auch hören an den Hintergrundgeräuschen. Da ist immer ein bisschen Messe-Feeling mit dabei. Wir bitten die schon mal vorab zu entschuldigen. Wir haben unser Bestes gegeben, dass es möglichst gering ausfällt. Aber es ließ sich nicht immer ganz vermeiden. Aber ich finde, die nächste Dreiviertelstunde wird ganz interessant mit schönen Einblicken, auch gerade auch um die ITB.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Ja, hier sind wir ganz offiziell gelandet in unserer 2023 ITB-Folge und ich bin super, super happy, dass wir mit Jeff Patruchev sprechen können. Das ist der Senior Tourism und MICE Representative Central and Eastern Europe von ProColumbia und wie gesagt, Kolumbien sind wir ganz heiß drauf. Ich bin sehr gespannt.
Viel Spaß. Lieber Jeff, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja auf der ITB gesehen, mehrmals. Jetzt sind wir alle so ein bisschen kränklich, aber schön, dass wir es geschafft haben, uns online mal wieder zu verabreden und jetzt über Kolumbien zu reden. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, ITB ist vorbei. Man hört es vielleicht noch an der Stimme, ein bisschen rau, ein bisschen ist die Nase noch zu. Wie fandest du die ITB? Was ist dein Eindruck nach 3 Jahren ohne ITB?
Also zunächst gehört es einfach dazu, dass man ein paar Tage platt ist und froh ist, wenn man einfach auf der Couch liegt. Genau so war es gewesen und dieses Gefühl habe ich nicht vermisst. Aber was mir auf die ITB gefallen hat, ist endlich mal wieder Kollegen zu sehen von der Industrie, auf ein paar Feiern zu sein, Gläser zu heben und einfach dieses Feeling zu haben, durch die Gänge zu laufen. Wobei wir eher weniger durch die Gänge gelaufen sind, weil wir ziemlich viel zu tun hatten an unserem Stand. Mit anderen Worten, die ITB für uns, wir hatten 23 Mitaussteller, Organisationen, Hotels, DMCs und die Agendas von den Mitausstellern, das ist der Grund eigentlich, warum wir zu ITB gehen, war relativ voll. Wobei ich schon gemerkt habe, im Vergleich zu anderen Jahren, dass es zu wenig internationale Buyer gab. Wir haben schon aus Deutschland, Österreich, Schweiz viel Präsenz gehabt, vielleicht auch aus Holland und Spanien. Sonst war es nicht so international. Das haben wir, diesen Unterschied haben wir schon gemerkt im Vergleich zu den anderen Jahren.
Du hast gerade schon den Stand erwähnt, euer Mutterschiff, das war ja sehr beeindruckend und Rede von Couch, das war ja auch eigentlich ein schöner Stand, um sich da ein bisschen aufzuhalten, sich auszutauschen. Jetzt mal aus eurer Sicht als ProColumbia, ihr habt die Aufgabe, ihr seid damit beauftragt, das Land touristisch nach vorne zu bringen. Was ist denn jetzt so erstmal so ganz grob gesagt euer Fazit der ITB, was den Blick in die Zukunft angeht?
Zunächst sind wir super froh über den Stand. Wir haben auch den zweitbesten Preis gewonnen von der Messe. Und zwar 100% Nachhaltigkeit und 100% digital. Das sind die meisten Gründe, warum wir den zweiten Platz bekommen haben. Wir haben knapp 1000 Kaffees pro Tag ausgegeben. Also unser Stand war schon belebt.
Das muss ich sagen, es war der beste Kaffee auf der ganzen ITB. Also wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Kolumbien, es gibt definitiv den besten Kaffee auf der ganzen ITB.
Dafür werben wir auch und tatsächlich gehen auch verschiedene. Also ich hatte Kontakt mit zwei Veranstaltern, die mir gesagt haben, die haben extra den Kaffee morgens im Hotel ausgelassen, weil sie unbedingt unseren ausprobieren wollten. Ja, das spricht sich halt rum.
Ja. Ja, ja.
Und wir sind sehr glücklich über den Preis, selbstverständlich. Das bringt auch ein bisschen Motivation, nach vorne zu schauen. Wir werden schauen, das ist schwer zu sagen, wo wir mit ITB in Zukunft gehen. Dieses Jahr für uns, obwohl es in lateinamerikanischen Hallen nicht so viel Bewegung war wie in den letzten Jahren, trotzdem fanden wir die Messe für uns als erfolgreich. Ich würde jetzt aber keine Spekulationen über die Zukunft jetzt erzählen. Ob wir größer, kleiner teilnehmen, müssen wir schauen.
Aber was waren das denn für Themen, die ihr auf der ITB gesetzt habt? Das waren ja sicherlich Themen, die ja auch in diesem Jahr oder für die nächsten Jahre relevant sind für Kolumbien, oder?
Selbstverständlich. Also eigentlich wollten wir der Welt erzählen, dass Kolumbien wieder im Trend ist. We are back. Das wollte ich gerade auf Spanisch switchen, würde ich ja auch gerne machen, aber lassen wir lieber auf Deutsch. Und zwar geht es darum, dass das letzte Jahr, 2020, hört sich vielleicht unglaublich an, ist aber das beste Jahr für Kolumbien in der Geschichte gewesen, was Ankunft der Touristiker, der Touristen angeht. Wir hatten über 4,5 Millionen Touristen ins Land bekommen oder begrüßt. Und natürlich die meisten waren eher aus den USA. Deutschland sind wir bei ca. 80% im Vergleich zu Vorpandemiezeiten 2019. Und wir sind uns sicher, dass dieses Jahr wir die 100% nicht nur knacken, sondern auch übersteigen werden.
Ein Grund ist sicher, ich finde, es gibt total viele Direktflüge nach Kolumbien, oder? Liege ich da falsch? Aber gefühlt kann man so einfach wie noch nie nach Kolumbien reisen, oder?
Also es gibt eigentlich gar keine Ausrede mehr, dass man nicht nach Kolumbien kommt. Wir haben, wenn wir weltweit schauen, wie man nach Kolumbien kommt, sind es über 1000 wöchentliche Direktflüge. Wie kann man innerhalb Kolumbien sich fortbewegen? Wir haben fast 70 Flughäfen innerhalb des Landes, von denen 13 internationale Flughäfen sind. Und ab Deutschland fliegen wir Status heute nonstop ab Frankfurt. Und ansonsten fast ab jeder europäische Stadt gibt es mehrere Flüge täglich. Das heißt, wir fliegen ab Deutschland, ab verschiedenen Flughäfen in Deutschland, über Amsterdam mit KLM, über Paris mit Air France, über Barcelona oder Madrid mit Avianca, Iberia, Air Europa. Wir fliegen ab London auch mit Avianca. Was haben wir noch vergessen? Wir können natürlich über Istanbul mit Turkish Airlines fliegen. Iberia habe ich ja erwähnt. Das sind die meisten oder die beliebtesten Flugverbindungen von den Touristen.
Und es muss ja nicht immer direkt nach Bogotá gehen, ne? Man kann ja auch, also ich bin damals von Cartagena zurückgeflogen.
Genau.
Mit KLM, das war auch wunderschön.
Also es gibt auch mittlerweile Nonstop-Flüge auch direkt nach Medellín, die Stadt des ewigen Frühlings, und auch nach Cartagena. Mhm. Wir sind gerade auch dabei, innerhalb Europas mit anderen Airlines zu sprechen, dass wir neue Verbindungen mit neuen Airlines auflegen, die auch direkt nach Cartagena fliegen, was natürlich die Touristen sehr freuen würde.
Aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie positioniert ihr euch denn? Es ist ja ein unglaublich vielseitiges Land, der Sven schwärmt wie verrückt von Kolumbien und ich versuche immer noch, das irgendwie in meinem Kopf so zu verarbeiten, weil die Vielfalt ist ja enorm. Was für Themen hebt ihr da hervor und wo kann ich das sehen, auch über die Orte, die Sven schon gesehen hat, also über Bogota und Cartagena zum Beispiel hinaus,
ne? Ja, Andi, zunächst tut's mir nochmal leid, dass du es nicht geschafft hast, aber
reib's auch nochmal rein, Sven macht
ja,
das
ich muss fast es, täglich. Klar. Ja, sehr gut, aber vielleicht I will never give up until I'll see you on the plane. Alright. Im Endeffekt wollen wir der Welt zeigen, dass wir das vielfältigste Land der Welt sind. Was Biodiversität angeht, sind wir Nummer 2 weltweit. Was heißt das überhaupt in Worten gefasst? Wir sind die Destination Nummer 1 weltweit, was Vogelarten angeht. Mehr als 1900 Vogelarten haben wir in Kolumbien. Nummer 2 an Vielfalt der Pflanzen, Schmetterlinge, Amphibien und Frischwasserfische. Und Nummer 3 sind wir an Palmen und Reptilien und an Nummer 4 an den weltweit größten Säugetieren. Hatten. Das heißt, es geht nicht nur um die Biodiversität, sondern auch um Kultur und Natur. Allein in Kolumbien haben wir 8 Weltkultur- und 9 Weltnaturerben quer durch Kolumbien. Und selbstverständlich, die meisten, die schon in Kolumbien gewesen sind, kennen diese Nationen, wie das Sven auch bei der ersten Reise, vielleicht Medellin, Bogota, Kaffeezone, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, für den zweitgrößten Karneval bekannt. Die meisten, die nach Barranquilla fliegen, ist es eher zum Februar. Aber Kolumbien bietet so viel mehr und wir sind uns relativ sicher, dass diejenigen, die in Kolumbien gewesen sind, sind Repeater. Die kommen wieder zurück, weil das Land dreimal so groß wie Deutschland ist Und nicht zu schaffen, innerhalb einer normalen Reise, innerhalb von 2 bis 3 Wochen, komplett alle Orte zu sehen. Und deswegen kommt man sicher zurück. Für die Naturliebhaber ist es ein Paradies. Man kann von schneebedeckten Gipfeln bis zu, also derjenige, der wandern möchte, der kann wirklich aussuchen, bis zu 5700 hohe Berge zu besteigen, aber auch im Dschungel zu wandern. Ich weiß nicht, Sven, ich glaube, ihr wart ja auch in Santa Marta, das sind die wunderschöne kleine, das sind keine Trekking, das sind einfach Wanderwege, die auch in sich haben, weil die Luftfeuchtigkeit gefühlt 100% hat, ja, so wie du auch erzählt hast. Aber das sind auch sehr schöne Wanderwege für die nicht fortgeschrittenen Touristen. Das ist das Schöne, was jetzt die Destination ausmacht.
Also das waren wirklich Wanderwege, ne? Die waren gut ausgebaut, da hatte man jetzt kein Problem, aber ja, also es hat ja auch Spaß gemacht, in den Regenwald zu gucken, und dann hat man immer wieder Ausblick auf Strände. Also das war schon, ach, das war so fantastisch. Aber ich war, wie gesagt, ich war in Bogotá, in Santa Marta, in Cartagena, weil ich ja auch nur eine Woche Zeit hatte. Hätte ich jetzt noch eine zweite Woche hinten dran gehangen, was würdest du mir dann empfehlen? Oder sagen wir, ich habe noch 2 Wochen Zeit. Was würdest du mir dann empfehlen? Was sind dann so deine Tipps, was ich unbedingt gesehen haben muss?
Also dann planen wir einfach deine zweite Reise mit zusammen. Andi und Sven auf der Reise, auf der zweiten Reise nach Kolumbien. Eine meiner Highlights, meine persönlichen Highlights, ist der Nationalpark Chiribiquete. Versuch das mal nachzusprechen, ich habe auch ein bisschen versucht.
Chiribiquete,
ja, bei dir passt das schon. Siehst du, bei Sven würden wir wahrscheinlich länger brauchen.
Lassen wir es. So viel Sendezeit haben wir nicht.
Der Nationalpark ist tatsächlich der größte Tropennationalpark der Welt. Der hat knapp über 42.000 Quadratkilometer. Und das ist da, wo Amazonas geboren wird. Das ist der nördlichste Teil von Amazonas. Ein Regenwald, aber auch, was etwas in sich hat. Dort kannst du mit rosafarbenen Delfinen schwimmen. Natürlich alles in nachhaltige Form. Das heißt, die Guides sorgen dafür, dass du vorher dich duschst, bevor du ins Wasser gehst. Das heißt, Chemikalien abwäscht. Ja. Dort gibt es auch Ausgrabungsstätte von den Präkolumbianern. Wir haben ja über 80 verschiedene präkolumbianische Stämme, die immer noch aktiv sind. Und das ist ein Teil, da würde ich mindestens fünf Tage einplanen.
Und wie, ganz kurz, lass mich eingreifen, ja. Wie komme ich nach Chiribiquete?
Nach Chiribiquete fliegt man von Bogotá nach San José de Guaviare, heißt der Flughafen. Und wie wir natürlich auch gewohnt sind, wobei in Deutschland kann man relativ schnell vom Flughafen in die Stadt kommen, dort sind es 5 Minuten, weil die Stadt natürlich sehr klein ist. Und das ganze Naturschauspiel befindet sich natürlich außerhalb der Stadt. Da fährt man jeden Tag eine Stunde, halbe Stunde oder 2 Stunden, je nachdem, an welchen Ort man im Tag gehen möchte. Und dann erlebt man Vielfalt täglich. Das ist einer meiner Lieblingsorte in Kolumbien. Dort gibt es auch den sogenannten Regenbogenfarbenfluss. Was heißt das überhaupt? Innerhalb eines Gebirges gibt es einen Fluss, der verschiedene Farben hat. Das heißt, die Blumen, die innerhalb des Flusses wachsen, zu bestimmten Zeit zwischen Juli und Oktober farbig werden. Grün, blau, rot, violett, das ist einfach der Wahnsinn, unbeschreiblich. Galileo Big Pictures ist ein Frequent Flyer, Frequent Visitor bei uns, weil die sehr gerne unentdeckte Orte finden, die weltweit es einmal gibt, und selbstverständlich in Kolumbien gibt es viele davon. Zweiter Ort würde ich sofort sagen, Nuquí oder Bahía Solano. Das ist die pazifische Küste Kolumbiens. Jungfräulicher Strand, hier geht es aber eher nicht in erster Linie um den Strandurlaub, sondern eher um Natur. Dort kommen die Buckelwale zur Paarung, nicht wie normale Touristen wie ihr, sondern zur wichtigsten Zeit des Lebens. Und hier kann ich auch erklären, warum die Buckelwale alle kolumbianischen Pass haben. Weltweit sind alle Buckelwale aus Kolumbien. Sie kommen zwischen Juli und Oktober nach Kolumbien an die pazifische Küste. Es gibt dort warme Gewässer. Und sie paaren sich, gebären die Kinder, bleiben dort circa 6 Wochen. Und innerhalb diesen 6 Wochen bringen die ziemlich alles bei. der Neugeborenen. Das heißt, wie man springen kann, wie man atmet, wie man Fische fängt. Und danach entlassen wir sie, geben den kolumbianischen Pass mit auf dem Weg und dann können sie weiter in den Norden schwimmen.
Also sozusagen eine Grundausbildung für Buckelwale in Kolumbien an der Pazifikküste.
Ganz genau, ganz genau. Das ist einer der wenigen Orte, wo man mit Buckelwalen tauchen darf. Mhm. Man kann sie hautnah beobachten. Normalerweise wird ein Mindestabstand von 35 Meter empfohlen. Es gibt auch Paddlesurfer, die einfach mal in der Nähe von den Buckelwalen schwimmen, auf eigene Gefahr natürlich, weil so ein ausgewachsener Buckelwal kann schon 40 Tonnen wiegen. Das ist, dafür müsstest du über Medellin fliegen und in Medellin lohnt es sich einfach ein paar Tage zu bleiben und ein paar, ja, die Stadt einfach auf sich wirken lassen. Medellin ist ja bekannt als Stadt des ewigen Frühlings, trägt auch seit 2013 den Titel für innovativste Stadt der Welt. Diesen Titel haben nicht wir der Stadt gegeben, sondern New York Times in 2013. Und tatsächlich kann man das auch sehen.
Das habe ich oft das gehört, dass viele Kreative gehen nach Medellin, weil einfach da dieser Spirit, diese Atmosphäre da so ganz besonders sein soll.
Du Sven, wir haben gerade, wo du es ansprichst, für die digitalen Nomaden, wie man sie heute nennt, ein extra Visum ins Leben gerufen. Das heißt, du kannst als digitale Nomade, wenn du sagst, du möchtest vom Ausland aus arbeiten und kannst du das auch, dann gibt es ein extra Visum dafür und gibt dir 2 Jahre Zeit, in Kolumbien zu bleiben, in Medellin oder in Santa Marta, und das ganze Land zu bereisen und kennenzulernen und aus Kolumbien aus zu arbeiten. Und das, was ich versprechen kann, ist, dass die Qualität des Internets besser ist als bei uns zu Hause.
Okay, ich weiß nicht, ob das ein schweres Versprechen ist, aber es ist auf jeden Fall mal eine Ansage, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, du hast mich jetzt komplett überzeugt. Also, ich kann am Strand, am Pazifikstrand stehen, den Buckelwalen in ihrer Grundschule zuschauen. Ich kann die Karibikküste besuchen, urbanes Leben kreativ in Medellin erleben. Also, die Vielfalt ist klingt wirklich enorm. Jeff, Kolumbien ist ein Land, was viele jetzt lange noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, touristisch, glaube ich. Das hat sich ja wirklich dann in den letzten, würde ich sagen, 12 Monaten ziemlich sehr geändert. Mit euren Fam-Trips, mit all den Aktivitäten, die ihr auf die Welt gebracht habt. Was plant ihr denn für dieses Jahr noch für Kolumbien zu tun?
Ja, wir möchten schon zeigen, dass Kolumbien 6 Makroregionen haben. Unsere Planung zielt sich darauf ab, dass der kolumbianische Tourist wieder zurückkehrt, wie schon vorher erwähnt, dass er ein Repeater ist, weil Kolumbien so groß ist. Wir möchten damit auch sehr viel den Trade schulen. Das heißt, die Reisebüros sind für uns nach wie vor der wichtigste Kanal, weil Kolumbien noch beratungsintensive Destination ist. Viele gehen ins Reisebüro, um sich zu beraten, kaufen auch direkt im Reisebüro das Produkt. Und das werden wir definitiv an verschiedenen Roadshows zeigen. Wir nehmen an 4 oder 5 Roadshows teil. Das heißt, wir werden in 15 bis 20 Städten unterwegs sein. Selbstverständlich planen wir jetzt schon einen Farmtrip nach Kolumbien, der dieses Jahr nicht wie in letzter Edition im Mai stattfand, sondern eher Richtung September, Oktober. Ich möchte noch nicht viel verraten, wie viele Plätze wir haben, aber es werden einige glückliche Touristiker sein, die Kolumbien wieder, oder was heißt wieder, das erste Mal kennenlernen können.
Wahrscheinlich erhältst du ziemlich viele E-Mails nach dieser Folge.
Aber wir haben die Chats, die boomen immer noch.
Ja, genau.
Und es ist sehr schön.
Direct Messages, ja.
Es ist wirklich schön, dass auch einige dann auf die ITB gewesen sind, von den Reisebüros, die mit auf dem Farm waren und haben gepostet, ich bin wieder in Kolumbien, schaut mal, die Nostalgie ist so groß, man kann nicht wieder zurück. Und ich habe zum Beispiel mit Flavi gesprochen, die war auch am Stand. Die Flavi hat mich tatsächlich erwischt, als ich zwischen den Meetings kurz mal selber den kolumbianischen Kaffee geholt habe und hat mir berichtet, dass die schon einige Buchungen, nachdem sie in Kolumbien gewesen sind, getätigt hat. Und genau das freut mich sehr.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Flavi nicht kennt. Flavi ist eine Reiseinfluencerin und Touristikerin, die Reisen verkauft, aber auch als, in Anführungsstrichen, Influencerin sehr aktiv ist, hat auch einen Instagram-Kanal, wo uns hin und wieder auch mal gegenseitig Beiträge teilen. Also unter Flavi ist sie, glaube ich, zu finden.
Flavi on Tour.
Flavi on Tour, F-L-A-V-I on Tour.
Genau, also wir haben, tatsächlich geht es bei uns nicht nur um, es gibt selbstverständlich den großen Kanal, das ist das Reisebüro, wo Kolumbien verkauft ist. Es gibt auch einige Reiseveranstalter, die direkt verkaufen und diese unterstützen wir selbstverständlich auch. Ich freue mich auch sehr, dass wir langes Gespräch mit André auf der Messe geführt haben, um Kolumbien weiter nach vorne zu bringen, aber auch mit anderen Reiseveranstaltern, die direkt verkaufen, und das wollen wir auch forcieren, um den Kunden einfach mal auf den Geschmack zu bringen. Wenn du in Südamerika noch nicht warst, ist Kolumbien der perfekte Einstieg, weil es Südamerika in einem Land ist. Und wenn du in Südamerika schon gewesen bist, dann wird es langsam Zeit, dass du auch mal Kolumbien kennenlernst.
Jeff, du hast mich auch infiziert. Sven hat diesen Virus schon lange. Und ich meine, was gibt's für eine schönere Krankheit als das Reisefieber? Ne? Also ganz ehrlich, wir sind auf jeden Fall, sag ich mal, haha, zwinker, zwinker, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall sehr pro Kolumbien. Und ja, danke, dass du uns heute nochmal erleuchtet hast. Und viel Erfolg für all das, was in diesem Jahr noch ansteht.
Ja, muchas gracias, auch von meiner Seite.
Danke dir.
Lieber Sven, ich habe ja eingangs schon erwähnt, wie schön es war, Menschen wieder zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Und es war natürlich schön, Jeff zu sehen, mit ihm zu sprechen. Aber was ich auch richtig schön fand, war, mit unseren Freunden aus Namibia zu sprechen. Ich habe da eine ganz kleine Anekdote, die habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich war nämlich einen Abend war ich essen mit einem kleinen China-Kreis, also Bekannte aus der China-Touristik. Und in diesem italienischen Restaurant in der Mitte Berlins saßen auf einmal am Nachbartisch Gesichter, die ich aus Namibia kannte, die wir auch in unserem Podcast zu Gast hatten letztes Jahr. Wir haben ja 2 Namibia-Folgen produziert, als Resultat unserer schönen Namibia-Reise. Und tatsächlich saß da die Kira Brinkmann von der Elegant Collection, saß am Nachbartisch, und das war ein sehr fröhliches Wiedersehen. Die saßen dort mit einer großen Gruppe Namibianern und haben dort gegessen. Und das ist so für mich auch ITB, dass man ganz unverhofft Leute wieder trifft, haben wir uns unterhalten. Und natürlich haben wir noch einige andere Leute getroffen. Und Sven, wir haben mit Matthias Lemke geredet. Das ist der Area Manager für Europa vom Namibia Tourism Board.
Genau, es war so, dass wir sind zusammen hingegangen, dass wir ihn erst zum ersten Mal getroffen haben. Und dann waren wir aber jeder nochmal einzeln bei ihm und haben mit ihm gesprochen. Und ich hatte auch mein Mikrofon dabei. Deswegen habe ich das Interview geführt, aber alles cool. War schön. Ich habe Kira nur vom Weiten gesehen, musste dann wieder weg, konnte also gar nicht Hallo sagen. Ich hoffe, du hast sie lieb gegrüßt von mir. Wenn nicht,
aber natürlich. Das auch. Aber jetzt. Natürlich. Hier. Aber hier nochmal ganz offiziell, unser Herz brennt natürlich auch für Namibia. Und zwar super cool mit Matthias. Mal wieder ein paar Worte auszutauschen. Ah, und du hast ihn befragt zum Thema Namibia ITB 2023.
Lasst uns hören, was er gesagt hat.
Ja, ich habe den Kontinent gewechselt. Ich sitze jetzt in Afrika. Und wo sitze ich denn hier? Er strahlt mich schon an.
Ja, herzlich willkommen in Namibia, würde ich sagen.
Vielen lieben Dank. Ja, einen schönen Stand habt ihr. Aber erzähl doch erstmal Namibia. Vielleicht, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer kennen das noch nicht ganz so. Wo liegt es? Was macht ihr? Was gibt es da zu sehen? Du könntest jetzt wahrscheinlich eine Woche reden.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du mir so eine Vorlage gibst, da kann ich jetzt wirklich, wirklich breit auslegen. Nein, tatsächlich, wenn ich jetzt alleine nur, ich kann hier quer durch den Halleneingang nach draußen schauen. Ich sehe, dass es hier sogar noch ein paar Schneeflocken gehabt hat. Ja. Es ist kalt hier in Berlin. Wir sind praktisch das Gegenkonzept.
Deswegen liebe ich euch.
Wir sind im südlichen Afrika zu Hause. Wir sind eins der Länder, das eins zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde gehört. Wir haben in etwa die Größe von 3-mal Deutschland, aber nur 2,5 Millionen Einwohner. Das bedeutet
weniger als in Berlin.
Ja, so ist es. Und das bedeutet, du hast einfach hier unwahrscheinlich viel Platz. Platz für das Erlebnis Natur. Platz für das Erlebnis Menschen treffen auf einer Ebene, sehr herzlich, sehr willkommen heißend. Wie in jedem Land, wo wenig Menschen leben, bedeutet das sehr viel, einander zu treffen. Das erlebst du in diesem Land. Es ist ein anderes Licht. Es ist für Fotografen ein Mekka. Es ist natürlich auch das Thema Wildlife. Du erlebst die Tierwelt, du erlebst die älteste Wüste der Welt. Und wenn du mich fragst, die Horizonte sind hier einfach weiter. Das merkst du spätestens, wenn du abends den Sternenhimmel siehst und du musst nicht nach oben schauen, weil du dich unter einem Dom von Sternen bewegst, von Horizont zu Horizont. Es wird einfach schwindlig. Das ist das Land, aus dem wir kommen.
Ich durfte es ja schon mal erleben und das, ich weiß noch, also das ist immer noch so eine Reise, ne, die war life-changing, das war genial. Also vielen lieben Dank, dass du es möglich gemacht hast. Aber ganz kurz, ich habe 2 Wochen Zeit. Reicht das für Namibia?
Natürlich.
So, ja?
Ja, natürlich.
Wie komme ich auch hin? Das ist ja auch immer so.
Das ist ein Fernreiseland, aber du hast nicht das Thema Jetlag. Weil du fliegst ja einfach nur nach Süden. Ja. Das Einzige, was du wechselst, ist von Winter in Sommerzeit oder von Sommer in Winterzeit. Das ist die einzige Umstellung, die du machen musst. Und 2 Wochen sind wunderbar. Du nimmst das Auto und fährst einfach von der Wüste in den Busch, von dem Busch an die Küste. Ein bisschen machst du auch das zentrale Hochland mit der Hauptstadt, wenn du möchtest. Also du kannst innerhalb von 2 Wochen unwahrscheinlich viele unterschiedliche Landschaften sehen. Ja, wie kommst du hin? Das ist tatsächlich ziemlich unkompliziert aus Deutschland heraus. Wir haben Non-Stop-Verbindungen ab Frankfurt und das 10-mal die Woche.
Mhm.
Und dann kommst du da durch die Nacht runter und übrigens auch wieder durch die Nacht nach oben. Verlierst also gar keine Zeit.
Okay.
Und wachst am nächsten Tag auf und bist entweder bei uns oder aber wieder zu Hause.
Entweder ich lieber in Namibia, in dem Sonnenschein oder beim Sundowner oder so.
Pass auf, morgen Abend fliegen wir, kommen wir morgen.
Den Koffer habe ich dabei.
Also.
Leider mit Wintersachen gefüllt und nicht mit Sommer. Nächstes Mal gerne wieder. Lass uns mal über die ITB reden.
Gerne.
Wir nehmen Donnerstagmittag auf, also am letzten Tag. Ja. Ja, heute sind die Hallen ein bisschen leerer, das kann man ja sagen.
Ja.
Aber wie ist so dein Fazit? Was waren die Erwartungen, die du hattest, als du hier hingefahren bist? Und jetzt so das Resümee?
Es war sicherlich ein Test für diese Messe.
Ja.
Und wir alle sind hergekommen mit der Erwartung, ja, da wird schon was los sein. Die Terminbücher waren ja gut gefüllt. Aber man hat ja auch immer diese Walk-ins, ne? Das heißt so diese spontanen Treffen. Wie wird das so aussehen? Wie wird das sein? Wir haben eine Happy Hour gehabt am ersten Abend. Wie wird das besucht sein? Wir haben ja Erfahrungswerte aus den Jahren vor Corona, 2018, 2019. Wir wussten ja, was es bedeutet, auf der ITB zu sein. Und es begann an diesem ersten Tag der Messe morgens erstmal, man groovt sich so ein. Ne? Man schaut mal, ja, wo ist das hier, wo ist das da, wie funktioniert der Stand, wer ist nebenan so und hin und her. Und das war einfach unglaublich herzlich. Es war ein Wiedersehen, weil obwohl die da unten im Land natürlich sich mehr oder weniger kennen, man ist doch sehr weit räumlich voneinander entfernt. Ne? Du bist auf der Lodge im Norden, der andere ist auf der Lodge im Süden, der andere wohnt in der Hauptstadt, der andere an Zwakopmund an der Küste. Und selbst wo man denken würde, die sehen sich doch irgendwann mal. Nein, das tun die nicht. Und dann sehen die sich hier in Berlin. Und dann ist das ein ganz herzliches Wiedersehen gewesen. Ganz toll. Und von der ersten Stunde an war das hier ein ganz interessanter Vibe. Also es war ein Vibrieren. Termine hintereinander weg, die Leute kamen vorbei, Walk-ins, die spontanen Treffen. Es war alles wieder da. Du wolltest dir schnell ein Brötchen holen da vorne. Du kommst gar nicht beim Gang vorbei, ohne dass einer sagt, Mensch, Matthias, wie geht's? Und hallo Matthias, dann hast du kurz Zeit und hin und her. Es war genau wie 2019 und am Abend an unserer Happy Hour. Also, es ist ja ein professionelles Umfeld, aber es war emotional, es war aufgeladen. Und du hörst es in meiner Stimme, wir haben viel geredet, man hat gegen einen Geräuschpegel ankämpfen müssen mit seiner Stimme. Und diese ersten beiden Tage waren intensiv, wirklich voll. Heute ein bisschen ruhiger, kann ich verstehen. Einige sind schon auf dem Weg nach Hause. Aber die ITB war für uns, möchte ich sagen, ein voller Erfolg.
Ja, besser als die Erwartungen. Also,
ja, ich möchte das so sagen, ja.
Ja, ja. Also ihr seid nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei.
Also, wenn die ITB wieder stattfindet, dann werden wir da sein.
Gab es irgendwelche Veränderungen, die du wahrgenommen hast? Oder ist es schon so von allem irgendwie mehr,
ja,
also schon wie 19 und davor?
Ja, ja, also eine Veränderung, die wir positiv wahrnehmen, ist, dass es keine Endverbrauchertage mehr gibt. Dass es eine reine Fachmesse ist. Wir können uns fokussieren. Unsere Anbieter sind fokussiert auf dieses Thema Trade. Das ist für uns ein absoluter Vorteil. Und das begrüßen wir auch und das möchten wir auch hoffen, dass das bei der ITB weiterhin so bleibt.
Ja.
Das Abendprogramm, es hat sich geballt natürlich. Ja, also man war wirklich am Partyhopping und war unterwegs von verschiedenen Veranstaltungen. Man möchte ja auch möglichst viele Leute treffen.
Es geht ja ums Treffen, es geht ja ums Netzwerken.
Ganz
es geht
genau.
ja gar nicht um Party. Es
Nein,
ist das Netzwerken, es ist ja wirklich das Netzwerken.
Und das ist, man hat gemerkt, alle sind hungrig dann.
Ja, ja, ja.
Und ich auch.
Ja,
und entsprechend, wir haben, ich glaube, ich habe alles genommen, was mir die ITB geboten hat. Zeitlich habe ich alles versucht mitzunehmen.
Ja, ja. Wie sieht es sonst so in Namibia aus? Ihr seid zufrieden, oder?
Wir sind zufrieden. Also die Aussichten sind sehr positiv. Nach all den Jahren jetzt, und letztes Jahr war ja schon unter dem Motto Revival ein sehr gutes Jahr, verhältnismäßig gutes Jahr. So sieht jetzt 2023 hervorragend aus. Wir hoffen auf, also wir haben auch inzwischen schon die Bestätigung über weitere Flugverbindungen. Von existierenden Flugverbindungen jetzt der Ausbau findet statt.
Das ist ja noch einfacher nach München.
Genau, die Eurowings Discover baut aus, also das ist ganz toll. Die Ethiopian Airlines baut aus, auch ganz toll. Und wir hatten auch mit der manch einen oder anderen Airline mit Gespräche und wir hoffen auf weitere Flugverbindungen ab nächstem Jahr.
Ja, die Aussichten sind rosig, so lese ich das hier bei dir.
Also du siehst mich lächeln.
ja, genau. Bisschen raue Stimme, aber das kommt von vielen Reden und von vielen alte Kollegen und Partner wieder treffen und von vielen Netzwerken auf den Happy Hours.
Aber also wie gesagt, die Message ist, wir sind wieder da, die Touristik ist wieder da.
Auf jeden Fall.
Und es ist einfach schön.
Ja.
Und das gehört einfach dazu, dieses Live-Erlebnis. Wir haben viel zu lange auf Bildschirme geguckt. Das, was wir hier gerade erleben, das muss sein.
Ich kann es nicht mehr sehen. Zoom oder Teams. Wirklich. Nee, mehr hiervon bitte. Sehr gerne.
Genau.
Matthias, ich bin neidisch, dass du schon wieder runterfliegst in den Süden. Ich fahre morgen zurück nach Frankfurt. Da ist mindestens genauso kalt wie hier in Berlin. Und du fährst runter. Aber ich gönn's dir. Hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich.
Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen.
Halt dich wacker, mein Lieber.
Ja, schon wieder die Stimme jetzt.
Alles Gute.
So, mein Lieber, wir waren jetzt echt schon ganz schön weit in der Ferne. Wir waren in Kolumbien, haben uns über pinkfarbene Delfine informiert und tolle Destinationen mit ganz exotischen Namen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Dann waren wir in Namibia.
Musst du den Podcast nochmal anhören?
Ich muss mir den Podcast nochmal anhören, hast du recht. Ja, dann waren wir in Namibia, auch eine Herzensdestination für uns. Aber warum wir in die Ferne schweifen, ne? Es gibt auch in Europa so fantastische Destinationen und eine ist bei uns hier gleich um die Ecke. Tatsächlich bei uns, das meine ich natürlich hier in Norddeutschland. Sven?
Stimmt. Dänemark boomt ohne Ende. Hat zum ersten Mal geschafft in die Top 10 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Ist ja auch ein fantastisches Reiseland, ne? Gerade für Familien oder für einen Kurzausflug. Und ja, das war für uns Grund genug, einmal zu überlegen, wie kommt man denn auch irgendwie am besten nach Dänemark. Und da haben wir Scandlines gefragt. Und Scandlines ist ein Fährunternehmen, was Deutschland mit Dänemark verbindet, mit den meisten Abfahrten. Aber das muss alles nicht ich erzählen. Ja, ich stehe hier mit Michael Dietz von Scandlines. Michael, sag doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist Scandlines überhaupt?
Ja, Scandlines ist eine Fährreederei auf der Ostsee, die Fährreederei mit den meisten Abfahrten. Wir haben einen Service, der auf der alten Vogelfluglinie von Puttgarden nach Rødby geht, mit 48 Abfahrten jeden Tag Richtung Norden. Und wir fahren auch von Rostock nach Geza in Dänemark 10-mal am Tag. Und dort mit einer Überfahrtzeit von bloß 2 Stunden.
Okay. Dänemark in den letzten Jahren eins der boomenden Reiseländer, oder? Da könnt ihr gerade nicht klagen, oder?
Wir klagen überhaupt nicht. Wir haben immer an Dänemark oder an Skandinavien als Destination geglaubt und haben der Marktforschung entsprechend auf die Beine geholfen. Aber man kann schon sagen, nach Covid ist Dänemark und Schweden in den Fokus der Verbraucher gerückt. Ja. Also ein Ziel, was man mit individuellen Reisemitteln, also mit dem eigenen Auto vor allen Dingen erreichen kann und wo man individuell wohnt, in Ferienhäusern, mit einem gewissen Level von Sicherheit und Flucht vor Massentourismus, ist jetzt ultra populär.
Ja, ja. Lass ein bisschen über die ITB reden, deswegen machen wir diese Folge hier. Nach 3 Jahren findet sie mal wieder statt. Was ist so dein Fazit? Mit welchen Erwartungen bist du hier hingekommen am Montag oder am Sonntag? Und jetzt ist Donnerstag, also es ist fast vorbei. Was waren die Erwartungen und wie war sie dann tatsächlich?
Dass jetzt alle wieder hungrig sind auf persönliche Kontakte, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht zu reden. Und dass das in der Geschäftswelt genauso ist, hat uns nicht überrascht, aber die Intensität hat uns überrascht. Also wir haben natürlich im Geschäftspartnerkontakt, der auf der ITB im Fokus steht, jede Menge Termine im Vorfeld gemacht, aber dass wir nochmal ungefähr doppelt so viel spontane Termine obendrauf haben, das hat uns wirklich umgehauen.
Also ein bisschen besser als erwartet, oder? Sehr deutlich besser als erwartet.
Das ist deutlich besser als erwartet. Das ist aber auch das, was man von dem größten touristischen Marktplatz auf der Welt auch annimmt. Mhm. Und was wir ganz deutlich merken, ist, dass es keine Zurückhaltung beim Urlaub gibt. Die Leute wollen wieder reisen. Und die machen sich zwar Gedanken über die großen 3 Einflüsse, Covid, Inflation, Ukraine-Krieg, aber letztendlich wollen sie raus.
Ja.
Wollen im Urlaub sich entspannen und was Gutes für ihre Familie oder für ihre Partnerschaft tun.
Das ist definitiv, man merkt, die Leute wollen reisen und die Reisebranche boomt im Moment. Und ja, das ist so wirklich was, was man hier von dieser Messe mitnehmen kann. Gab es irgendwie große Veränderungen im Vergleich zu 19 und davor? Habt ihr da irgendwas gespürt?
Ja, 19 war das ja noch eine Hybridmesse im alten Stil. Also da hat man doch nicht über einen Online-Teil geredet, sondern da gab es dann von Freitag bis Sonntag auch noch eine Endkundenmesse, die man vielleicht allernächstes so mit der grünen Woche vergleichen kann. Mhm. Also viel Publikum, viel Endverbraucher, viel Inspiration, das gibt es jetzt nicht mehr. Also auch das deutsche Publikum hat das Internet für sich jetzt vollständig entdeckt. Das ist jetzt wirklich ein Geschäftskundenmarktplatz für touristische Leistungen. Und das macht jede Menge Sinn. Aber es ist eben auch eine große Veränderung.
Ja, das stimmt. Ein Highlight für dich, was du mitnimmst von den letzten drei oder vier Tagen? Gab's da was?
Ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen geschwitzt, was man jetzt aus so einer klassischen Offline-Pressekonferenz noch rausholen kann. Und wir hatten, ich glaube, 33 oder 35 Journalisten da. Wir haben eine Stunde präsentiert und nochmal eine halbe Stunde Fragen beantwortet. Also sehr positives Umfeld, wissenshungrige Journalisten, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und das war bisher unser Highlight im PR-Bereich.
Also auch das muss man auch feststellen, und das ist auch ein Feedback zu den Veranstaltungen. Es kamen Leute, die wollten hinkommen, die wollten sich informieren, die haben interessante Fragen gestellt, wenig No-Show-Rate und die Veranstaltungen waren voll. Also es war schon eine, wie ich finde, eine überaus gute Messe.
Eigentlich passt alles zusammen. Also der große Bedarf an Urlaubsinspiration stößt jetzt auf Leute, die den Bedarf befriedigen wollen.
Ja.
Die ganze Industrie ist total aufgeregt nach den Jahren, wo wenig ging. Ja, das Einzige, was man jetzt hier noch ein bisschen zugutehalten muss, der Messeveranstalter sollte auch mal überlegen, ob er dem neuen Konzept auch den entsprechenden Service-Level wieder zurückgibt.
Ja, auch das hat man ein paar Mal gehört, dass wohl das Team auch von der Messe relativ neu war und Basic-Fragen aus den letzten Jahren nicht ganz so einfach beantworten konnte. Aber das kommt vielleicht dann auch mit der Erfahrung.
Ja, es könnte homogener sein. Man kann der Messegesellschaft zugutehalten, dass sie sich wieder antrainieren müssen an das Team. Aber die Zeit haben wir auch nicht.
Ja, das stimmt.
Wir wollen jetzt den Leuten sagen, was geht. Und das soll so angenehm wie möglich sein.
Wo kann man euch im Netz finden, wenn man mehr über eure Abfahrten wissen möchte? Und von wo ihr abfahrt und was das kostet und so weiter und so fort?
www.scandlines.de kann jeder
ganz einfach
schaffen. Wir haben eine sehr dedizierte Webseite, die also von der Inspiration bis zur Lösung, wie kann man fahren, wie fährt man am besten von Rostock oder von Puttgarden nach Skandinavien und weiter nach Schweden. Da findet man eigentlich alles. Buchung ist super easy. Wir haben letztes Jahr die Abfahrtsbindung abgeschafft und wir sind immer noch der Provider. Der
Abfahrtsbindung, was heißt das? Nur ganz kurz, kennt vielleicht nicht jeder.
Stimmt. Das ist von uns völlig neu oder auch in der Branche völlig neu. Man bucht eine Abfahrt, mit der wird man auch garantiert befördert. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit jeder weiteren Abfahrt mit freien Kapazitäten am selben Tag transportiert zu werden.
Okay.
Ja, und das entspannt die meisten Leute, egal ob das ein Stau ist, eine extra Pause auf der Autobahn oder irgendein kleines technisches Problem am Auto. Das zerstört deinen Urlaub nicht. Du kommst einfach in den Hafen, nimmst die nächste Fähre am gebuchten Tag und dann geht's los.
Sehr schön. Alles zu finden auf www.scandlines.de. Lieber Michael, vielen lieben Dank. Gute Heimfahrt kann ich dir noch wünschen und bisschen Entspannung nach der ITB.
Ja, das ist für uns positiver Stress, das nehmen wir gerne so hin. Ja. Danke Sven.
Danke.
Ja, mein Lieber, da haben wir jetzt so eine kleine Tour gemacht mit drei touristischen Größen, die in den letzten Jahren eigentlich auch so neue Superstars geworden sind. Einmal von Kolumbien nach Namibia, dann von Namibia nach Dänemark, Scandlines, finde ich sehr spannend. Mag Dänemark auch gerne. Kopenhagen, Topstadt, wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber das ist ja langweilig, wenn wir uns nur mit den Stars unterhalten. Das ist ja auch gar nicht ganz spannend, sich anzugucken, was an touristischem, in Anführungsstrichen, Nachwuchs nachkommt, ne?
Das ist das Tolle an der ITB. Du hast nicht nur die großen Länder, sondern du kannst dich auch informieren über so vielleicht so kleine Hidden Champions, die man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Und wenn man aber an diesen Ständen vorbeigeht, die dann doch irgendwie überraschen mit Naturschönheiten und tollen Landschaften, die da zu sehen sind. Und ja, wir haben uns mit ein paar unterhalten, oder?
Ja, das hast du vor allem gemacht und du hast hier mit Politprominenz hast du dich sogar unterhalten, Sven. Mit wem hast du denn da gesprochen? Von welchem Land reden wir denn hier als erstes?
Wir reden als erstes von der Tourismusministerin aus Nicaragua. Wirklich, ein paar Freunde von mir waren in Nicaragua und die haben gesagt, wie toll das da ist, wie spannend das ist, dass wir es unbedingt mal gesehen haben. Und wir reden deswegen mit Shantani Anesha Campbell, wie gesagt, Tourismusministerin von Nicaragua.
Yes, I'm here at the booth of Nicaragua and I sit here with
Anesha Campbell, Minister of Tourism of Nicaragua.
Welcome to Berlin, welcome to ITV. Nicaragua, it looks like a dream destination when I look at the photos here at the booth. Tell me about it. What is Nicaragua about? Why is it unique? Why we should travel there?
Nicaragua is a very authentic tourism destination that captivates its visitors because of that original experience that it offers. We're not a massive destination and we don't want to become one. Mm-hmm. What we're trying to attract is tourists that enjoys real authentic experiences, that enjoys a beautiful nature. Our country has the 7% of the world's biodiversity, more than the 50% of our territory is protected area, 4 biosphere reserves, 2 places where turtle nest massively, the only geopark in the Central American region we have in Nicaragua, more than 700 species of birds. And if you mix that beautiful nature with a strong cultural and historical legacy that Nicaragua has to offer to visitors, I think it's a perfect destination in which you can do so many different activities, outdoor activities, but that you have really that opportunity to learn how the Nicaraguan people live, their way of living, their identity, their culture, their history, that rich culinary experience. Also, Nicaragua gastronomy outstands because of its diversity. We're a multi-ethnic, pluricultural country in which you see that also translated in the food, in our culture, in our history itself. So while on the Pacific was colonized by the Spanish, the Caribbean coast was a British protectorate up until 1894. And so you'd hear people speak on the Caribbean coast in a Creole English or indigenous language as the Miskito. But you get that experience also to enjoy both coast and the Pacific Ocean and the Caribbean Sea, to go and explore an active volcano such as Masaya, that you have live lava, or go and do sandboarding or volcano surfing from the youngest volcano in Central America, which is the Cerro Negro. Or you can go and enjoy a patrimonial city like Granada, founded in 1524, that has a spectacular colonial architecture, but that is mixed also with a beautiful nature. You can enjoy things like the 365
islands. I just wanted to ask, what are the main highlights when someone comes to Nicaragua first? So what are the must-sees? When I say I have 2 weeks, or maybe I think it's better to have 3 weeks after what you told us already.
There is so much to see.
What are the main highlights and how long do I need for this?
Well, there's so much to see in the country. I think the good thing is taking in account that Nicaragua is the safest country in Central America and that has the best roads of the region. It permits our tourists to move from one destination to another in a very short period of time. But the must-sees, San Juan del Sur is our most important destination in the Pacific. It's a sun and beach destination where you can do things like surfing the 365 days of the year. But you have Ometepe, which is the largest island in a sweet water lake, formed by two volcanoes, Concepcion and Maderas, which is also a biosphere reserve. Then you have Granada, that is a patrimonial city with a spectacular neocolonial architecture. You have also the Masaya volcano, because I think it's one of the most unique things in the world, that
Can you climb it?
Or? You can climb it. You can go hiking. You can go in bicycle. You can go in vehicle.
Yeah.
And go straight to the crater and enjoy
the
live lava from this volcano. Definitely the Cerro Negro volcano that you do sandboarding or volcano surfing, because you will not find another one in the world.
Sounds crazy,
But you have places also like León, in which you can enjoy not only a patrimonial city with a spectacular colonial architecture that different from Granada, is more Baroque. But where you have also nice beaches such as Poneloya, Las Penitas, where you can enjoy two of the World Heritage Sites named by UNESCO. But then you have the Caribbean coast. Mm-hmm. You have a place called Corn Island, which is really a paradise. It's a small island, white sand, turquoise water. You enjoy a lot of seafood. But to relax and disconnect from the world, Corn Island is the right place for that. And then you have places in the north of the country, such as Estelí and Matagalpa, in which you can enjoy mountains, a more fresh climate. But that you can enjoy also the best coffee and the best cigars in the world in Estelí, or you can go to the geopark and enjoy the Somoto Canyon. So if I was to give any recommendation, it would be those. But also the food, you must try.
This is a special question. Later. One question, how do I get to Nicaragua? There are no direct flights at the moment, unfortunately?
Unfortunately, we don't have a direct flight to Nicaragua, but I see it as an opportunity because our tourists can visit then two countries in one visit. You can come and make a multi-destination to places such as Costa Rica, who borders with Nicaragua in the south. You can come through Panama, but you also can come to El Salvador, Guatemala, even through Mexico. There's also flights through the U.S., but I know tourists try to go through other destinations. So there's a lot of options to come to Nicaragua, and I think the fact that we don't have a direct flight gives you the opportunity of enjoying two or three countries in one trip.
And is it an all-year-round destination, or what's the best travel time, or what do you recommend?
It is an all-year-round destination, but I think it depends also on our visitors. Nicaragua has mainly two seasons, what we call summer, which is a lot of sun, and then we have the rainy season that starts from May, between May and October. But really the climate is the same year round. The only difference is that from May and October, you'll find a little bit more rain. But also it's a beautiful time because you see the blossom of the of trees, of all the plants, so green and things. So I think it depends really on our tourists, but it's a year-round destination.
We are in Berlin right now at ITB. The specialties, the culinary specialties in Berlin are curry sausages, pork knuckles, dumplings. You mentioned the food before. What do you miss right now?
Nicaragua's food is so diverse, being a tropical, really, a tropical country in which you have a variety of fruits, of vegetables. So really depends on what part of this country you are in that you can enjoy the food. But it's mainly the food is it has this characteristic of our indigenous legacy or history, but also the influence, the European influence and the Afro-Caribbean influence. Those three things you see mixed in the Nicaraguan food. And while on the Pacific is based on corn, and the Caribbean coast is based on coconut milk and seafood. So there's a lot of dishes. There's things like gallo pinto,
nacatamal. What is that?
Gallo pinto is like is a mixture between rice and beans, but mixed together. And the Pacific coast it would be gallo pinto, and the Caribbean coast we call it rice and beans, but it has coconut milk added in it. So that's definitely one. But then you have things like nacatamal, you have things like bajo, like indio viejo, You have things also like guerrillas, the rosquillas. So I think it really depends on what part of the country you go to. And then if you go to the Caribbean, you'll have things like rondon, like rice and shrimps, pastries such as patty or coconut bread and the spices also. And also this translates in different beverages, different pastries. So I think definitely one of the things that we miss when we're not in Nicaragua is the food. And then you have different things, like seafood, but you also have a lot of chicken, a lot of beef. Or we produce beef and it's very good quality. We also export beef because it is so good. So you have beef. I think there's a variety really interesting.
I'm getting hungry, definitely. But we need an insider tip. Your favorite dish? When you come back from Berlin, what will you order?
I think I'm going to go for a fritanga. A fritanga, it has the gallo pinto, but you have like plantain chips, you have roast chicken or roast pork. And then you have cabbage salad, then you have fried cheese. It's really a mixture of things. So I definitely would look at fritanga when I get back.
Okay. Do you work with tour operators here in the German market, or do we need an organized tour, or can I just fly into, rent a car and drive around? What do you recommend?
Well,
or guided tour?
95 or more percent of the tourists that visit Nicaragua, they go by themselves.
Okay.
And not on organized tours. But definitely in the German market, there's a lot of tour operators that offers packages to Nicaragua and that has connection with their national DMCs. So it is really easy to go to Nicaragua. As I said, it's the safest country in Central America, so tourists move around a lot in rented cars or in collective transportation because it's pretty much easy to move around in the country. But I think it depends on the tours also. You can either go in organized tours or go by yourself and you organize your own tour. But yes, more than 95% of tourists that comes to our country, they travel alone and they travel not in organized tours.
Okay. Yeah. If our listeners now want to find out more about Nicaragua, where can they get more information? There's a website or social media channels. What do you use?
Website, visitnicaragua.com. That's the website you can go for further information of the country. You can visit us at our social media. So that goes also with visitnicaragua.com.
Okay.
But we're in all the social media, Instagram, Facebook, YouTube, and so forth.
You now have a new follower. I will follow you definitely.
And hope to see you in Nicaragua soon. Have you ever been?
No, unfortunately not.
Do you know that Germany is our main destination in the European market? The most
really?
Of the tourists that comes from Europe, they come from Germany. So, yes. If you're looking for something authentic, that you can really have an original experience that you'll never forget in your life, Nicaragua is the place to go.
I mean, friends of mine really recommended go to Nicaragua. It's just beautiful, and the nature is so fantastic. And also the people. They love the people there. One last question maybe. We're here at ITB. You told me before that it's not your first time here.
No.
What was your expectation when you arrived here on Monday or Sunday, and now it's the last day, it's Thursday, we're still sitting here. How was it?
Very, very productive, I must say. I think it it overflowed our expectations. We know it's like the first ITB after the pandemic, but we're so happy to have that person-to-person interaction and to see our faces personally, because we do believe that connection, that interaction between people is not the same on an online platform. To feel that warm, to really connect with people, I think that person-to-person interaction is definitely necessary in the tourism industry. We're very happy at the results of ITB. As I said, it probably is overpassed our expectation. Our DMCs that are here with us are very happy because they had very good meetings. It was a constant thing also. And so for being the first ITB after the pandemic, I think it was a huge success. And we're very happy with the results and the outcomes of ITB. So congrats, Berlin. Congrats, Germany. And we're very happy to be back. And I think that's the strongest message, that tourism is back in business, that things are moving forward, and that the tourism recovery in the sector, I think, is now stronger than ever.
Ja, warmes Nicaragua. Da mache ich doch gleich mal mit.
Ja, und ich würde auch die Currywurst eintauschen gegen das, was sie da vorgestellt hat. Das klang echt lecker.
Ja, klingt spannend. Und wie gesagt, ich glaube, Hidden Champions, bin gespannt, was sich da tun wird in den nächsten Jahren. Ich muss ja gestehen, Zentralamerika, auch Südamerika, das ist ja eigentlich nie so meine touristische Welt gewesen, aber ich kriege da immer mehr Lust drauf. Auch, wie gesagt, heute wieder Kolumbien und jetzt Nicaragua zu hören, alles schon sehr, 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 sehr spannend.
Definitiv. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch einiges passieren, weil man sucht ja auch immer. Eigentlich bieten diese Länder ja genau das, was man sucht, ne? So ein bisschen Neuland, bisschen Abenteuer, und ich finde, das hat auch unsere nächste Destination, denn deswegen haben wir sie uns ja auch ausgesucht. Was weißt du über Belize?
Über Belize weiß ich ein paar Sachen. Das war mal eine britische Kolonie, ein bisschen britisch angehaucht, liegt an der Karibikküste, ich glaube im Begriff so Golf von Mexiko ist das, glaube ich. Ein sehr grünes Land, ist so ein wirklich eigentlich nur, ich will nicht sagen ein Zwergstaat, aber es ist kein besonders großes Land. Es ist eigentlich so ein Küstenstreifen, der sich da entlang zieht. Und das, was ich gehört habe, fantastisch. Ich habe auch schon mal Bilder, eine Doku gesehen. Das ist für mich tatsächlich so ein Land, was Terra Nullius ist für mich. Ich habe da wirklich viel drüber gesehen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das da ist.
Weißt du, wer viel mehr über Belize weiß als du?
Du zumindest nicht.
Oder ich
jetzt vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, jetzt vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich. Denn ich hatte die Chance, mit dem Tourismusminister von Belize zu reden, Herrn Anthony Mela. Und der hat uns doch ein paar spannende Sachen gegeben. Auch ein paar hier und da ein paar Geheimtipps. Ich fand es einfach super spannend, mit ihm zu reden über ein Land, wo man jetzt wirklich nicht viel weiß. Ne? Vielleicht kriege ich das auch noch hin, was du so hinbekommen hast. Aber es ist absolut sehenswert und ich will da jetzt auch unbedingt hin. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das tatsächlich unsere schwächste Aufnahme war. Wir saßen zwar in einem, wie sagt man, in so einem kleinen Kämmerchen, was man irgendwie auch zuschließen konnte, aber es war doch sehr, sehr laut. Die Hintergrundgeräusche sind doch leider sehr, sehr laut. Es ist also ein bisschen schwieriger, dies zu verstehen. Ich bitte um Entschuldigung, es war definitiv keine Absicht. Man kann sich's aber noch anhören.
Ja, jetzt ist gut, Sven. Ich glaub, wir verzeihen dir alle. Alles gut. Ja, und auf diesem Wege wollen wir schon mal Tschüss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unsere ITB 2023 Ausgabe und mit Belize verabschieden wir uns und hoffentlich ein bisschen Fernweh und ein bisschen Einsichten aus unserer Hin- und Wegsicht, was so auf der ITB los war. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also, macht's gut.
Tschüss.
Belize. To be honest, I know nothing about it, but I have the chance to sit here with you, and so please, tell me something about Belize.
Okay, well, Belize is my home. Belize is, in my opinion, one of the most diverse destinations on the planet. There, we have so much to offer in a very small space. We're not a destination that's focused on just sand and sea. But we are a destination that offers experiential tourism. So we are an authentic destination that you come in and you immerse yourself in our culture, in our cuisine. Our natural assets are endless. We have the Great Blue Hill, which is a UNESCO World Heritage Site.
Okay. What is it exactly? What is it?
It is a cenote. That's in the sea.
Yeah.
And it's about 1,000 feet wide.
Okay, yeah.
And it goes down, I believe, about 400 feet, but you can actually see it from space.
Yeah.
So it is that magnificent. When you see it from the sky, it's different from when you literally on a boat in it.
Yeah.
You need to get the boat experience to really appreciate the majesty of the boat.
Yeah.
You also have the world's longest living barrier reef. I say that okay. way because Australia has the longest barrier reef.
Yeah, everyone thinks Australia.
But we have the world's longest living barrier reef. Okay. That's
the big difference. Big difference. That sounds more colorful. Than
yes. And we have an extensive cave system. We have three of the four atolls in the region, in the Caribbean. We have a melting pot of cultures in terms of fjords. You have the Mindanites, you have the Garifuna, you have the history in terms of the Maya, we have Maya temples across the entire country. One of the better known sites is the Alton Ha, but Caracol is really our anchor site. In its heyday, Caracol actually defeated the Kalimbaku, and so that's significant for the Maya history and civilization.
Mm-hmm. Okay, you mentioned culinary before. I'm, as you can see, very interested in the culinary aspect of destinations. Tell me something about the speciality from Belize.
Well, in Belize, our national dish is what we call 1-2-3.
Okay.
Rice and beans, stewed chicken, and potato salad, and that's typically served with a side of ripe plantains.
Okay.
Fried ripe plantains. But because we are that Afro-Caribbean country that's nestled in Central America, we have a fusion of our food.
Mm-hmm.
And so that fusion creates a taste that is like no other on the planet.
Okay.
One of the things that is a must try when you go to the beach is our fried jams. It's a dough that's fried, and you can either get it just fried, or you can get it stuffed. You can get it with eggs, you can get it with cheese, ham.
Yeah.
Some people get it with lobster, some people get it with shrimp, but it is a taste of the beach.
Okay. That's your favorite dish?
That is, well, that
we need a special tip.
That is one of the must try.
Okay, okay. Okay, I see. Yeah.
My favorite dish in Belize is actually a dish that's inspired by the Maya and Mestizo culture.
Yeah.
I love this thing called garnaches.
Okay.
It's made of fried tortillas.
Mm-hmm.
And you put beans on it with a tomato sauce. And believe it or not, what we call it is Dutch cheese, which is an Edam cheese.
Yeah.
Yes, and so that is one of my favorite dishes. But you see what I said in terms of the fusion of the cultures that creates the cuisine and the gastronomy.
Okay. How long do I have to stay? How do I get to Belize? How long do I have to stay? What is the best time to travel?
Well,
or it's an all year round destination?
It's an all year round destination. Right now in Berlin, it's cool, wet. I just came from Belize yesterday. It's 87 degrees.
Wow.
It's sunny. It's windy.
Yeah.
It's perfect time to go island hopping. But there's always a there. You can go to Belize at any time.
Mm-hmm.
Of course, we have two seasons, a wet and a dry.
Mm-hmm.
But even in the dry season, it's not like you get torrential rain every single day. It might rain for an hour, and for the rest of the day, you have beautiful days.
Mm-hmm.
So to go to Belize, I would say you can go anytime you want.
Okay.
In terms of our high season, it's pretty much from mid-November up until about the tail end of May. We have seen that now extending into
mm-hmm.
July. So if you want deals to go to Belize, I would say go during the summer. So anytime after August, September, October are good times to go to Belize.
Mm-hmm.
Getting to Belize, that is something that we are working on. We are talking to every single airline in Europe to try and get a direct flight to Europe. If we can't get a direct flight, we would love to get a what you call a TAC. So get a European flight that's already flying to
Europe
and have them come to our mm-hmm. destination. And so we're doing that. We're meeting with every single airline mm-hmm. in Europe to try and get that done. Right now, you can fly to Belize, you either go through the US, mm-hmm. You can fly through Panama, or you can fly through Cancun
yeah.
in order to get to Belize. So there are different opportunities. Some will get you in a day, some will get you not necessarily in a day. You might have to overnight. So I think that's really one of the challenges that we face in really growing the European market for our country.
Yeah. I mean, that's why you're here at ITB.
That's why we're here, so we can make the connections, create the relationships, and showcase the business case, why we think they should come to the business.
Because
we think the business case is there. It's just, you know, it has to be the right timing. I always say getting an airline is like porting.
Yeah.
You can get your partner in a day, or you can get your partner 20 years from today.
Yeah.
And so that is how I view the airline industry. Yeah. You know, and one of the things that's really important is we understand that once you get an air route, that is the easy part.
Mm-hmm.
The hard part is to maintain that route.
Yeah,
and so we always work along with our airline industry partners
mm-hmm.
to do co-marketing and do whatever it takes for us to maintain that route. But once we get that route.
Yeah. You also work together with tour operators?
Yes, we do. One of the things that we're working on right now is to have DMCs mm-hmm. in Belize. We have a couple that are operating, but we're now moving to try and register DMCs and have it on our regulatory website, which is the Belize Tourism Board website.
Yeah, yeah.
So the operators in Europe know that they can work with a DMC
mm-hmm.
From Belize rather than working with a DMC from Guatemala or Costa Rica.
Yeah.
You know, you want to work with the experts.
Yeah.
And having a DMC in Belize will give us that opportunity and allow us to grow the European business.
Yeah. We had a very short talk before we started the interview. You mentioned it's the first time for you here in Berlin and at ITB. How important is ITB for you? I mean, it's now since 3 years, we have it again.
Well, it was held virtually.
But I don't think it's the same.
Virtually is not the same.
What do you think? I prefer this.
Even this year is not the same because it's only B2B.
Yeah.
The consumer part is not a part of this year's show.
Yeah.
But I understand that it will be back for the next ITB, which is good news.
Yeah.
But
why are you here? Why you decided to come to ITB?
For us, diversification is critical for the sustainability of our tourism industry. We feel that if we can get our European connection, we will be able to virtually flatten the curve between high and low season.
Yeah.
And therefore, it has a lot of economic impacts and benefits for our country and the people of our country.
Yeah.
And so, coming to ITB gives us the opportunity to network, to meet the players that will be able to sell Belize, or that are selling Belize. We also brought the private sector as well. They are here with us and they have business meetings. Definitely trying to ensure that we can sell Belize as a destination to everybody in Europe.
And apart from the weather in Berlin, you're quite happy with what you received so far? It's the first day, to be honest.
It is my first day, but I've had at least five meetings.
Not too bad.
And the meetings are very fruitful. Definitely, we see an opportunity for us to grow, and hence why we're here.
And
to continue to promote and build awareness for Belize in Germany and in Europe on the whole.
When now some of our listeners want to come to Belize, what are the must-see destinations and how long do they have to travel? You mentioned island hopping before, so it sounds like we have to stay 2-3 weeks, 4 weeks easily. What are the must-sees? How long would you recommend?
The average visitor right now stays 8.7 days in Belize.
Okay.
People from Europe tend to take a longer vacation, typically about 12 days. One of the important things, and they always do, or typically do multi-destination vacation just because of the long haul nature of where we are versus Europe. So in order for us to really build out the a vacation, I would say must-see Belize. Definitely there's this tour called Atun Tunichil now, which is it's a Mayan tour, and it's on the Rakia. And you get to see the calcified body of a child in the cave. That is the highlight of getting there. Just the experience of going into the cave. It's a wet cave, and so you walk in water. The light,
sounds
the
a bit complicated.
It is a bit complicated, but it's a really spiritual tour. And you're not allowed to take pictures in the cave. You can only experience it by yourself in order to know what it's all about. You know, I am a person who who's not necessarily comfortable with tight spaces and dark spaces, but I was totally blown away by that tour and the professionalism of our tour tour guides are incomparable. We have, I think we are one of the few countries that the tour guides are actually licensed. So they go through an annual license process so that they can have a high level of service excellence, which is critical for building out any destination. You must see Placentia, you must see Hopkins, you must see Key Parker. Belize is an experiential destination. Belize is not a destination that you will just come and sit on the beach. But if you want that, we have that too. One of the other things that is amazing is there's this tour where you actually get to go and snorkel with your chef. And you go and you fish, and your chef then take you on a beach and cook what you caught. That's an awesome experience. That's the south of the country. That one is done. But those are just some of the experiences. We have so many experiences. You know, it's hard to just sit and talk about Belize in just one conversation.
Yeah,
you know, you have to come and experience it. Right? Because our country is just on Belize alone.
Oh, is this your claim?
Yes, it is. On Belize alone.
Very good. I mean, definitely, you got me when we talked fishing with a chef and then having it prepared at the beach. That sounds really like an amazing experience.
Belize is a destination that, you know, there's so much packed in on 8,867 square miles that you can physically be on the Barrier Reef in the morning, snorkeling, and by afternoon you can be deep in the jungle sipping on a Belizean cocktail and experiencing a totally different part of our country and a totally different part of our culture. But also, that is the beauty about Belize.
Sounds very good.
And I can't end without saying that in terms of the Amosi, the reef, and of course the Great Blue Hole.
Okay, perfect. If now our listeners want to find out more about Belize, is there any website? Are you on social media?
Yes,
we are. Where can I get the information
on TikTok,
from?
We are on Instagram, we are on Facebook.
You're on TikTok, man. Yes. That's great because you're one of the few destinations on TikTok.
Well, you have to. TikTok is now the most popular platform. And so it's important that you remain on the cutting edge and to be on those websites or to be on those social media platforms. We do have our website, www.travelbelize.org, and you can have all the information from finding tour guides to tour operators, how to get to Belize. There's an itinerary builder on our website, so it gives you a lot of opportunity for you to really immerse yourself into the destination. That makes you want to get on a long haul flight and come to the beach.
Yeah, and of course, it's probably much better to experience by yourself than just looking at photos or videos.
No, I mean, Belize also, you know, it's a destination for all.
Yeah.
It's not just we have families, we have romantic couples. If you don't get married, you can honeymoon in Belize. And of course, there for the experiential traveler or the adventure traveler, there's a lot to do. You can do zip lining, you can go off-roading, you can go biking, you can go kayaking. Mm-hmm. There's just so much things for us to do in Belize. You know?
Sounds amazing to me.
We do have an amazing
country. So, I think that's it. Is there anything else you want to say or you want to talk about?
Well, I think one of the things I want to say is that Belize is big on sustainability.
Okay, yeah, also very much.
That underpins everything we do internationally. In fact, we're actually in the process of updating what we call the National Sustainable Tourism Master Plan. So that should be finished in this year, and that will be the roadmap of how we grow and develop tourism in a sustainable manner, using sustainable practices.
Mm-hmm.
So I wanted to just put that out there, you know, that is big for Belize, and whatever we do, we want to ensure that we are doing it in a sustainable manner and be, you know, custodians of the planet and guardians of the planet, because we have to leave it for the other generation that comes after us.